Ich musste vorher an Psalm 25 denken, und zwar, ich bin da jetzt über 40 Jahre gläubig, wenn ich sehe, wie viele Krisen da waren, wie viele Kämpfe, auch wie viele Dinge, wo du dann denkst, jetzt bricht alles zusammen, auch wie werden die Leute reagieren. Und dieser Psalm 25 dreht, der sagt, keiner wird zu Schande, welcher Gottes hat. Das war immer so, im Endeffekt, auch wenn der Herr dich manchmal hat warten lassen, aber irgendwann brach es dann durch. Und das ist wunderbar. Und weil das so ist, können wir auch schwierige Dinge angehen. Und das möchten wir heute tun. Ich möchte unsere Bibelstelle lesen aus Römer 13, Vers 7. Ihr wisst ja, wie der Römerbrief aufgebaut ist. Kapitel 1 bis Kapitel 8 ist die Dogmatik. Das heißt die Lehre. Dort erklärt er lehrmäßig ganz genau, was es mit der Erlösung auf sich hat. Dass jeder verloren ist, der nur gerettet wird durch Jesu Blut. Dort erklärt er ganz genau, was es heißt, in Christus zu wandeln. Was das Fleisch für eine Rolle spielt. Was es heißt, ein Sklave der Sünde oder ein Sklave Jesus zu sein. Die Erlösung wird ganz minutiös erklärt. Dann drei Kapitel Einschub über Israel. Dass wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, ganz Israel gerettet werden wird. Und dann eben auch im tausendjährigen Reich, wie das abbricht, wie das alles geht. Und dann ab Kapitel 12 bringt er Ethik. Das heißt ganz einfach, wie verhalte ich mich als Gläubiger? Das heißt, ich bin jetzt gerettet, ich bin kein Mensch der Sünde, kein Mensch der Welt, jetzt bin ich gerettet. Wie verhalte ich mich jetzt? Und dazu möchte ich uns das Römer 13, 7 lesen. Da sagt die Bibel, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Wisst ihr, das Problem ist, der Mensch ist ein subjektives Geschöpf. Man könnte auch so sagen, einseitig, immer von sich ausgehend. Das heißt, ich lese die Bibelstelle und irgendwann habe ich mir mal ein Bild gemacht, was das heißt. Und dann ist es in meinem Schädel drin. Und jedes Mal, mir geht es auch so, wenn ich an die Bibelstelle komme, dann müsste ich eigentlich vor Gott mein Herz öffnen und sage, Herr, rede, dein Knecht hört. Was hast du mir zu sagen? Stattdessen ist er programmiert im Hirn, lies mir drüber. Und das ist gefährlich, geistlich. Weil dann in der Regel schält man das Wirken des Heiligen Geistes, auch das Wirken Jesu Christi, aus, indem er einfach in seinem Trott lebt. Und wenn das entsprechend auch in bestimmten Kreisen oder bei Leuten, die das Sagen haben, passiert, dann entsteht relativ schnell eine einseitige Richtung, wenn nicht gar, ich sage es in Anführungszeichen, eine sektiererische Gruppe. Und darum ist es wichtig, dass wir einfach uns öffnet. Und einfach das Wort Gottes so nehmen, wie es steht. Und da steht jetzt was ganz Einfaches. Ich habe das jahrelang überlesen. Da steht, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Das heißt, da besteht ein Schuldverhältnis. Da geht es nicht um einen Lebensstil. Da ist vor Gott eine Forderung im Sinne eines Schuldverhältnisses. Ich habe 43 Jahre auf einer Bank gearbeitet. Der darf mir glauben, was Schulden sind, das weiß ich. Und wie man mit Schulden umgeht, das weiß ich auch. Das alles habe ich gelernt bis zum Gehen nicht mehr. Das heißt, da ist ein Schuldverhältnis, eine gewisse Forderung. Da geht es nicht um einen Stil, da ich sage, oh ja, das mache ich so, das andere mache ich so. Sondern da ist eine Forderung von Gott. Da kann ich schuldig werden. Ich muss diese Schuldforderung von Gott erfüllen. So wie ich, wenn ich ein Haus baue und einen Baukredit habe, Zins zahlen muss und Tilgung. Genauso muss ich das hier von Gott erfüllen. Das heißt, da ist eine Forderung. Und hier steht ganz einfach, ich möchte nur den letzten Punkt ansprechen. Da sagt er zum Beispiel, du musst Steuer zahlen. Das ist ja gar keine Frage, dass ein Gläubiger das Finanzamt nicht betrügt. Da brauchen wir gar nicht reden. Das zweite ist Zoll dem der Zoll. Gläubiger schmuggelt auch nicht. Furcht dem die Furcht. Jetzt kommen wir schon in das Geistliche rein. Die Bibel sagt, du sollst Gott fürchten. Und das nächste ist Ehre. Und das möchte ich heute in der Raumstelle. Ehre, wem Ehre gebührt. Was meint die Bibel mit Ehre? Wir waren jetzt im Tessin, wir haben mit den Geschwistern manche Probleme besprochen. Und bei dieser Besprechung auch wie der Zeitgeist, der antichristliche Geist, alles zerstört, wurde mir wieder bewusst, dass das, was die Bibel mitgibt, dem die Ehre, dem sie gebührt, was das bedeutet, dass das geistliche ungeheure Bedeutung hat, auch vom Zeitgeist her. Weil der antichristliche Geist stellt natürlich alles auf den Kopf. Wisst ihr, es ist ja undenkbar gewesen, dass mal jemand, ohne dass er psychiatrisch sich verdächtig macht, hinsteht und sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Es gibt es ja nicht. Wisst ihr, also ich bin jetzt schon in einem gesetzten Alter, also ich sag's mal vorsichtig, sowas. Auch andere Dinge, wo du einfach alles, was ein normaler Mensch als normal empfunden hat, wird auf den Kopf gestellt. Und da gehört auch das dazu mit der Ehre. Wen ehre ich? Und was heißt es überhaupt, jemanden zu ehren? Was ist das Wort Ehre überhaupt? Wir wissen von völlig verdrehten geistlichen Religionen, die sagen Ehrenmorde und solche Dinge. Aber was ist Ehre? Was ist Ehre bei einem Gläubigen? Was heißt es, Gott zu ehren? Was heißt es, praktisch nicht nur Gott zu ehren, die Witwe zu ehren? Was heißt es zum Beispiel, die Ältesten zu ehren? Was heißt es, die Ehefrau zu ehren? Was heißt es, den Ehemann zu ehren? Beides muss geehrt werden, ist interessant. Was bedeutet das geistlich? Und wenn es eine Schuld ist, dann muss ich mich mit dem ja wohl sauber auseinandersetzen. Und das möchte ich heute Morgen tun. Paulus sagt in Apostelgeschichte 24,16 einen hochinteressanten Satz. Ich habe mir den ganz dick rot gemacht in der Bibel. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Er sagt praktisch, auch diese Dinge, ich will hier sauber sein. Ich will hier ein gutes Gewissen haben. Nun wissen wir ja, dass das Gewissen nur wirkt im Heiligen Geist. Steht in Römer 9, Vers 1. Es kann auch sein, dass du ein schlechtes Gewissen hast und du brauchst gar keins haben. Nämlich der Teufel verklagt dich, das steht in Sacharja 3. Sacharja 3 ist ein wichtiges Kapitel, dort sieht man das. Das heißt, Paulus sagt einfach, ich übe mich darin. Wisst ihr, es geht nicht einfach. Wir haben auch diskutiert, wo wir jetzt aus der Schweiz kamen, weil da sind auf viele Dinge gestoßen. Wisst ihr, ganz viele auch geistliche Vorstellungen sind einfach ein Produkt meines Charakters, ein Produkt meiner Vergangenheit, ein Produkt meiner Richtung. Ob das von Gott her biblisch überhaupt so gemeint ist, stelle ich mal in Frage. Wisst ihr, ich sage es nur mit einem wirklich zitternden Herzen, wir spielen manchmal Gott, indem wir einfach Gott ausschaltet und unsere Vorstellungen, das ist es. Wisst ihr, was muss immer leben und immer wirklich Dienst und in einer Seele eines Paulus von Tarsus vorgegangen sein, der wohl die höchste Erkenntnis hatte, die ein normaler Mensch auf dieser Erde haben konnte. Er sagt, er ist vor Gott bestimmt, Kolosser 1, 25 bis 27, das Wort Gottes zu vollenden. So eine gewaltige Erkenntnis. Und dieser Mann sagt, ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, der Herr muss mich beurteilen. Wisst ihr, da wirst du so klein, wenn du sagen musst, dann ist so, dann bin ich dauernd im Zustand, dass der Herr mir durch sein Wort Erleuchtung geben muss. Und jetzt kommen wir hier zu einem ganz wichtigen Punkt, Malachi 1, Vers 6. Ich nehme jetzt alt- und neutestamentlich durcheinander, und zwar großteils neutestamentlich, aber dass wir einfach den Grundsatz verstehen, wie Gott denkt. Da sagt er, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Bibel sagt, Gott zu ehren hat damit zu tun, ob ich Gottesfurcht habe. Gottesfurcht heißt, wenn ich völlig allein bin, mich niemand sieht, dann tue ich aus Furcht vor Gott Dinge trotzdem nicht, die ich vielleicht manchmal nur früher nicht getan habe, weil Leute dabei waren, um des Scheins willen. Gottesfurcht heißt, ich bin so vor Gott im Zustand, wo ich ihn fürchte und dadurch ehre ich ihn, dass ich Dinge nicht tue. Gott sagt hier, wenn er mein Vater ist, wenn ich ein Sklave, ein Knecht bin, wo ist die Furcht vor mir? Und damit, wie ehrst du mich? Mutter, eine ganz andere Ebene. Hat nichts zu tun mit dem landläufigen Frömmigkeitsstil, sondern geht es darum, was will Gott? 1. Thessalonicher 2,6, gehen wir gleich zum Paulus. der ja unser Musterbeispiel ist. Wie geht er mit diesen Dingen um? Und zwar, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll, das Wort heißt auch mild, zart, kann man als beides übersetzen, in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir segnen uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Hier sagt er, und das ist ein ungeheures Beispiel, hier sagt er praktisch, obwohl ich als Apostel das Recht gehabt hätte, zu kommen, ohne zu arbeiten, das Recht gehabt hätte, euch geistlich in meiner Vollmacht zu dienen und ihr mich hättet praktisch versorgen müssen, habe ich drauf verzichtet. Er sagt, ich war heilig, gerecht, untadlig. An anderer Stelle sehen wir nachher, erklärt er, warum er so handelt. Wisst ihr, er hat damit die Leute in gewisser Weise geehrt. Er kam nicht von oben, sondern er kam auf der gleichen Ebene. Wisst ihr, und hier hast du eine Praxis, die ist ungeheuer. Er sagt, ich will euch nicht zur Last fallen. Er sagt, ich kam nicht mit Autorität, sondern er sagt, ich war wie eine stillende Mutter, das Kind versorgt. Lukas 14,10. Wir müssen jetzt gucken, wie das von der gesamten Lehre der Bibel her zu sehen ist. Das heißt zu Deutsch, was müssen wir tun? Die Bibel sagt hier, sondern wenn du eingeladen bist, so gehe hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke hinauf, dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Jetzt sagt der Herr etwas. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wisst ihr, das biblische Wort, das ja in der Volksmund eingeflossen ist, Hochmut kommt vor dem Fall, hat ganz, ganz viel Weisheit, Wahrheit und mit dem zu tun. Die Bibel sagt hier, du musst gucken, dass du keinerlei Form von eigener Ehre suchst. Wisst ihr, ein abgefallener Mensch hat immer krankhaften Drang nach Ehre. Guck zum Beispiel Saul. Als Saul abgefallen war, was hat er gebaut? Denkmal. Einer der Söhne Davids, der die Rebellion gegen seinen Vater gemacht hat, was hat er gebaut? Ein Denkmal. Er hat gesagt, ich habe keine Kinder, dass man mich nicht vergisst. Wisst ihr, das ist immer der gleiche Gedanke. Man will nicht das sein, dadurch würde man nämlich Gott ehren. Man will nicht das sein, was Gott mir bestimmt hat. Man will nicht die Ehre, die Gott mir zugeordnet hat. Und wenn er mir keine zugeordnet hat, dann ist das auch der Wille Gottes. Sondern man will immer das, was man gerne hätte. Wisst ihr, das ist ein ungeheurer Faktor, auch im Reiche Gottes. Ich glaube, dass fast alle unterschiedlichen Richtungen aufgrund von einer Fehlhaltung an dem Punkt entstanden sind. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt im Epheser 4, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, dann muss ich sagen, da kann man nicht mehr sagen, es ist alles Stückwerk, jeder hat eine andere Erkenntnis. Dann sagt die Bibel, Gott will eigentlich, dass wir gleich denken, gleich vorgehen, gleiche Haltung, gleiche Gesinnung haben. Und wenn das nicht klappt, entweder ist einer stur oder beide oder alle. Johannes 5,44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vom alleinigen Gott nicht sucht? Und das ist natürlich, das ist eine Bibelstelle. Wenn man die mal ganz ernst nimmt, da kannst du dann, wenn du es rumdrehst, behaupten, jeder Regel ohne Ausnahme. Der eigene Ehre sucht, glaubt in Wirklichkeit Gott nicht. Wenn du das einmal umdrehst, dann musst du sagen, oh, wie viele große Leute, die sich in der Vordergrund, in der Mittelpunkt spielen, wie stehen die geistlich? Wisst ihr, wir sind ja, Anführungszeichen, naiv. Wir sehen die hohe Begabung. Wir sehen das große Wissen. Wir sehen die große Gabe zu reden. Wir sehen das geschliffene Auftreten. Wir sehen die sympathische Gestalt. Sag gar nichts. Du kannst alles Wissen haben, du kannst alle Erkenntnis haben, du kannst der charmanteste Mensch der Welt sein, der beste Redner auf der Welt. Und die Bibel sagt, wenn du nicht von der Liebe Jesu Christi beherrscht wirst, 1. Korinther 13, dann bist du wie ein Gong, der nicht funktioniert. Du bist wie ein Instrument, das einen Fehlton gibt. Du bist ein Nichts. Und die Bibel sagt hier, wenn du eigene Ehre von anderen nimmst, was Gott nicht will, damit verunehrst du Gott. Und damit, ich sage es mal vorsichtig, kommen wir in eine Situation, wo ich sagen muss, Ehre, wem Ehre gebührt, gib dem, dem du schuldig bist, die Ehre, dann bin ich zuerst mal Gott schuldig, ihm die Ehre zu geben. Und damit ist etwas ganz klar, damit heißt das runter vom Horus. Und wisst ihr, wenn ich manchmal sehe, wie manche Leute auftreten, ich bin doch kein lieber Mensch. Wenn jemand so auftritt, mir gefällt es sogar, sie ein bisschen runterzuholen. Natürlich mit dem vollen Risiko, wenn ich sowas mache, dass er mich auch runterholt. Versteht ihr? Zu mir hat einmal ein Seelsorger gesagt, wo ich auch so ein paar große Erkenntnisse da angesprochen habe, hat er gesagt, weißt du, wenn ich so im normalen Leben Probleme hätte wie du, dann würde ich dieses Zeugs lassen. Der war nicht beeindruckt von meiner Erkenntnis. Der hat gesagt, guck du zuerst mal, das läuft. Johannes 7, 18. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Ich übersetze es. Wenn jemand verkündigt oder einen Dienst tut, zu der er keine Berufung hat, stiehlt der Gott die Ehre? Das sagt die Bibel. Müssen wir uns vorstellen. Wenn wir betonen, es soll nur deren Dienst tun, der die Berufung hat, ist ein riesen Problem. Egal was es ist, der von Gott die Berufung hat, dann hat es mit der Ehre Gottes zu tun, nicht mit Sturheit oder dass man sagt, die wollen mich nicht, sondern es geht darum, das Echte soll sich durchsetzen, dann wird Gott geehrt. Wenn das Unechte am Ruder ist, ich habe mal einen namhaften Mann der Brüderbewegung gefragt wegen diesem Problem, und dann sagt er zu mir, ach Karl Hermann, du weißt doch, dass dauernd die aufstehen, die keine Berufung haben. Ich denke, naja, mit dem kann ich nicht leben. Wisst ihr, das steht glasklar und das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Wer aus sich selber redet, den Gott nicht gesandt hat, der sucht eigene Ehre. Der verunehrt Gott. Und wenn du dann Jeremia anguckst, unter anderem Kapitel 23, gibt noch ein paar andere, wo er sagt, wer aus seinem eigenen Herzen redet, ist ein falscher Prophet. Wisst ihr, da kommen wir plötzlich in eine ganz andere Ebene rein. Wisst ihr, und ich sag's mal so, da kommt zumindest bei mir eine gewisse Ehrfurcht vor Gott, eine gewisse Vorsicht. Wer bin ich? Wer bin ich, dass es wage, mich Gott gegenüber so zu benehmen? Merkt ihr was? Da kommt was. Johannes 8, 50. Ich aber suche nicht meine Ehre. Es ist einer, der sich sucht und der richtet. Wisst ihr, die Bibel sagt klipp und klar, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er sagt hier, der Herr Jesus, sein Vater sucht seine Ehre. Ist doch interessant, dass dahinter steht, und der richtet. Wenn du die Ehre Jesu nicht suchst, fällst du unter ein Gericht. Wisst ihr, jetzt muss man einfach sehen, es gibt hier Dinge, dessen sind wir uns so im Unterbewusstsein schon bewusst, aber man muss das ins Bewusstsein bringen. Das sagt er zum Beispiel in Jesaja 48, 10 und 11. Sieh, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wisst ihr, was heißt? Wenn ich mich von Gott nicht erziehen lasse, so wie es in Hebräer 12, ab Vers 4 steht, dann ist die Gefahr, dass ich auch das Silber nicht höre. Silber ist ein Bild fürs Wort Gottes. Silberne Trompete. Psalm 12, 7, das Wort Gottes in silbernen Tiegeln. Dann werde ich im Schmelzofen des Silbers, also in dem Gericht, wo Gott mich zurechtbringt durchs Wort Gottes, nicht zurechtgebracht, dann gehe ich automatisch in eine Erziehung. Wer nicht hören will, muss fühlen. Gott macht es genau so. Dann bringt er mich in den Schmelzofen des Elends. Und jetzt erklärt er, warum. Er sagt nicht aus irgendwelchen willkürlichen Gründen, sondern er sagt, wenn er das nicht macht, würde er sogar gelästert werden. Und er sagt, dann würde ihm die Ehre gestohlen werden. Soll ich mir vorstellen. Wisst ihr, ich glaube, dass wir ganz falsche Vorstellungen haben vom dreimal Heiliger und vom eifersüchtigen Gott. Wisst ihr, was ist jetzt, wenn Gott tatsächlich eifersüchtig darauf achtet, dass seine Ehre eingehalten wird und wir nicht einmal wissen, was gemeint ist und uns nicht drum kümmert? Wisst ihr, jetzt gehst du in eine Firma. Ich hatte mal einen Chef, der ist ausgerastet, wenn ein kleines Schnipselchen Papier irgendwo in der Schalterhalle der Bank lag. Naja, ich war da eher großzügig. Ich sag's immer vorsichtig, wenn du das weißt und du ehrst dein Arbeitgeber und du weißt, er wird wild und du kommst in die Schalterhalle und ziehst ein Papierschnipsel, dann hebst du ihn auf. Wenn du aber sagst, oh, das ist mir egal, was der Alte sagt, kennt ihr das? Ach, lass ihn wieder spinnen. So hatte ich auch eine Kollegin, die hat immer gesagt, ach, ich weiß gar nicht, was du hast. Dann sind wir zu ihm gesagt, was du mit ihm? Wisst ihr, dann nehme ich ihm die Ehre. Was passiert dann? Er wird aufgebracht gegen mich. Und die Bibel sagt, Gott ist genau gleich. Wisst ihr, ich kann doch Gott nicht einfach ungestraft die Ehre stehlen. Und 2. Mose 20,4. 5, 6, einfach das Ganze, eigentlich ist Vers 5, sagt, dass Gott eifersüchtig ist. Ich lese uns 5. Mose 4, 24 dazu. Und vielleicht kommt dann das Wort Ehre, wem Ehre gebührt, in ein anderes Licht. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wisst ihr, und wie dieser eifersüchtige Gott handelt? Ich hoffe, ihr wisst, warum er die Apostelgeschichte geschrieben hat. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Darum ist auch die Stelle mit den vier Vorschriften in Apostelgeschichte 15 keine Lehrerweisung. Das haben die Apostel in den Briefen geregelt. Sondern die Apostelgeschichte ist ein Musterbeispiel, wie man etwas umsetzt oder wie man ihre Situation etwas regelt. Darum steht da im Griechischen drüber die Taten der Apostel, nicht die Lehre der Apostel, die Taten. Darum heißt es Apostelgeschichte. Da ist ein Mann gewesen, in Apostelgeschichte 12, das beginnt bei Vers 20 bis 23, der hat Gott die Ehre gestohlen. Und jetzt heißt es, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Hier habt ihr ein Musterbeispiel, warum manche Politiker wegkommen. Versteht ihr? Gott lässt sich auf Frechheiten nur bis zu einem bestimmten Grad überhaupt geschehen. Bis zu einem bestimmten Grad schluckt er es und dann handelt er. Wisst ihr, wir Gläubige müssen einfach, statt uns aufzuregen, uns dessen bewusst sein, Herr, du kämpfst für deine Ehre. Wo ich aber aufpassen muss, ich muss dafür sorgen, dass in meinem Leben die Ehre Gottes gewahrt wird. Aber das ist schon heftig. So schnell handelt Gott nicht immer. Gottes Mühle mahlt langsam. Manchmal lässt er viel Zeit, aber manchmal schlägt er auch sofort zu. Römer 1, 25. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das Gesamtbild sehen, wie das mit der Ehre Gottes zusammenhängt und was Gott eigentlich will. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, da werdet gräulichste sexuelle Sünde plötzlich für rechtens erklärt, weil man dem Menschen was Gutes tun will. Das ist ein dreimal heiliger Gott. Ich habe es den Leuten schon gesagt, meine Kollegen, die gucken dich dann dumm an. Das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt, auch vor 30, habe ich gesagt, wegen eurer Hurerei und wegen eurer Sünde, die ihr offen begeht, werdet die Bombe auf Deutschland fallen. Gott wird Gericht und Krieg über euch bringen, weil ihr so seid. Könnt ihr sagen, jetzt spinnt er wieder. Aber das ist Tatsache. Ich habe schon mal gesagt, ich rechne mit zwei Dingen. Entweder geht unsere total bösartig antichristliche, dämonische Zeit stufenlos ins antichristliche Zeitalter über oder ein Krieg kommt. Es gibt keine zweite Möglichkeit oder dritte in dem Fall. Entweder oder. Wisst ihr, wenn man Gott ernst nimmt, dann sieht man hier, Gott ist kein Humanist. Ist euch das klar? Gott ist kein Humanist. Humanismus führt immer zu Mord und Totschlag und zum Elend. Der Mensch ist eine Bestie. Wenn er den machen lässt, was er will, wird er zum Terrorist. Wisst ihr, Gott selber ist so, er hat das Sagen, nicht wir. Er entscheidet, ob das hart für einen Menschen ist, der Erweisung oder nicht. Ich kann doch nicht sagen, oh, jetzt kann ich die Erweisung Gottes einfach über den Haufen werfen, weil das ist so hart für den. Ja, Entschuldigung, bin ich jetzt Gott? Wenn ich so handle, stelle ich Gott die Ehre. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Römer 13, 7. Ihr seid schuldig, jedem das zu geben, was ihm gebührt. Ehre, wem Ehre gebührt, nämlich Gott. Macht jetzt etwas. Das ist eine Verpflichtung, da kann man jetzt nicht spielen und sagen, oh ja, alle haben ihren Frömmigkeitsstil und wie jeder will. Sondern da ist Gott dreimal heilig. Jetzt ist halt die Frage, wie stelle ich mich auf? Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man sich mit diesem Thema das erste Mal beschäftigt, dann musst du zuerst vor Gott still werden und sagen, Herr, berichtige mein Denken, zeig mir, wie du es meinst, zeig mir, was ich tun soll. Wisst ihr, und da kann es passieren, dass in manchen Dingen, wo ich ungeheuer Druck habe oder ein schlechtes Gewissen, dass es sogar weggeht. Weil ich plötzlich merke, dass Gott hier ganz anders denkt. Es kann aber sein, ein anderer Punkt, wo ich ganz locker bin, plötzlich fange ich an, hier korrekt zu werden. Letztendlich ist er, der das alles sagt. Römer 4,20. Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Wisst ihr, wenn du Gott glaubst, was hier geschrieben steht, selbst wenn es dir vollständig unmöglich erscheint, du bist jetzt in einer Situation, wo du sagst, ich bin verkauft, ich habe einen riesen Fehler gemacht, ich bin frustriert, andere haben mich kaputt gemacht. Und es steht geschrieben, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Du stellst dich deinem Glauben drauf und erst Gott, dass es so ist, dann wird er dein Problem lösen. Habe ich tausendmal erlebt. Tausende ist bildlich. Wisst ihr, er löst dein Problem. Wenn du aber Gott nicht die Ehre gibst und selber wurstelst, dann ist das ein Zeichen des Unglaubens. Und wisst ihr, was über die Endzeit geschrieben steht? In dem Gleichnis vom ungerechten Richter, da sagt der Herr Jesus, wenn ich zurückkomme, meinst du, dass ich Glauben finde? Nämlich den Glauben. Endzeit ist eine Zeit der Glaubenslosigkeit, des Management. Man macht alles selber, man trickst alles selber, man hat eigene Vorstellungen, man macht Gemeinde, wie man Lust hat. Die Regeln Gottes interessieren da niemand mehr. Aber die Bibel sagt, wenn ich Gott ernst nehme, mich ihm unterwerfe, dann ehre ich ihn. Und dann streitet er für mich. Wisst ihr, wenn ich aber nicht glaube, dass Gott das so macht, wie der Busch hat mal gesagt, wo jemand kam und sagt, ich kann nicht mehr glauben, dann hat er ihm praktisch erklärt, dann bist du verkauft. Er hat nicht gesagt, oh, was tun wir, dass du wieder glauben kannst. Er hat ihm eiskaltes Gesicht gesagt, wenn du nicht mehr glauben kannst, bist du verkauft. Wisst ihr, entweder glaube ich Gott oder ich glaube nicht. Wisst ihr, wenn ich wirklich so bin wie die Welt, indem ich alles nur subjektiv heißt so, wie es mir passt, einfach mach und meine Meinung zum Gesetz hochstilisiere, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn der dreimal heilige Gott, der eifersüchtig ist, der seine Ehre verteidigt, wenn irgendwann in meinem Leben Widerstand kommt. Wisst ihr, vielleicht ist es wichtig, dann mal Herr fragt, Herr, wo ist die Ehre? Habe ich was getan? Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Römer 15, 7. Ganz hochinteressant. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wisst ihr, was das heißt? Ein Mensch so zu sehen, wie der Herr Jesus ihn sieht, und so anzunehmen, wie er ihn sieht, erzeugt Ehre bei Gott. Da ehre ich Gott, wenn ich biblisch handle. Wie hat der Herr Jesus angenommen? Hat er die Pharisäer angenommen? Nö. Hat er die Käufer und Verkäufer im Tempel angenommen? Nö. Die Verkäufer hat er rausgepeitscht. Was hat er mit der Sünderin gemacht, die sie steinigen wollte? Er hat sie angenommen. Ein Aussätziger, vor dem jeder Angst hatte. Er hat ihn berührt, hat ihn geheilt. Wisst ihr, merkt ihr? Annehme, wie der Herr Jesus angenommen hat. Das heißt, sobald wir versuchen zu handeln, wie der Herr Jesus handelt, ehren wir Gott. Macht etwas? Eigentlich läuft das Ganze immer auf der gleichen Punkt raus. Ich unterwerf mich Gott, glaub, was er sagt und bin überzeugt, so wie der Abraham, der Gott geehrt hat durch Glaube, er wird es tun. Wieso war schon unser Problem? Ein 100-Jähriger will mit einem 90-Jährigen ein Kind. Das haben sie selbst im Altertum gewusst, dass das nicht geht. Und er kriegt ein Kind. Und er ehrt Gott. Und als nämlich Gott sagt, opfere das Kind, dann opfert er es. Er opfert es. Er legt es auf den Altar. Er wäre bereit gewesen, zuzustoßen. Und dann sagt uns wieder die andere Teile der Schrift, dass er gewusst hat, selbst wenn er den Sohn tötet, die sagt, dass Gott ihn auferwecken kann. Er wusste, Gott hat mir versprochen, du kriegst einen Sohn und ich werde ihn 100% haben, obwohl alles dagegen spricht. Wisst ihr, wie brutal ist das, wenn du wirklich das Wunder erlebst, mit 100 ein Kind zu bekommen, und dann sagt Gott, töte es. Du musst entweder glauben, dass er ihn auferweckt oder dass er ihn praktisch erneuert im Sinne von, dass du nochmal ein Kind kriegst. Also ich sage es jetzt mal hart, da sind unsere Probleme wohl ein bisschen kleiner dagegen, oder? Und jetzt sagt die Bibel, er hat Gott geehrt. Wir müssen einfach gucken, wo steht Ehren oder Ehre? Er ehrt Gott, indem er ihm glaubt und danach handelt. Und das ist ganz einfach. Gott zu Ehre heißt, ihm glauben und danach handeln. Fertig. Und alles andere ist, ich sage mal so, nicht ganz ungefährlich. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wisst ihr, ich kann wegen Nebenfragen, die biblisch eindeutig auch um gewisse zugeordnet sind, die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern zerstören, das ist Sünde. Die Bibel sagt, Ehre Gottes bedeutet, dass du alles, was du tust, zur Ehre Gottes tust. Wenn ein anderer was anders tut und ein anderes Gewissen hat, dann musst du ihn lassen. Wenn es Sünde ist, dann musst du ihn ermahnen. Wenn es aber keine Sünde ist, sondern Stilfrage, dann musst du ihn lassen. Wieso? Das geht in unseren Schädel oft nicht rein. Die Welt hat ja das wunderbare Sprichwort. Wir machen es zwar so, sagen es aber nicht. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das heißt zu Deutsch, dann schließe ich dich aus der Gemeinde aus, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, dann mache ich dich ruftot. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Aber wer hat denn das Sagen? Um wessen Ehre geht's denn? Doch nicht um meine, sondern um seine. Und deine spielt auch keine Rolle. Er ist der, der die Ehre will. Ihm müssen wir glauben, sein Wort und nicht das, was ein Mensch da in seinem Hirn zusammenschustert. Manchmal ist es eine Katastrophe. Entschuldigung, ich muss einfach sagen, ich lese zurzeit ein Buch, furchtbares Buch über Sekte, und ich habe auch denen ihre Schriften teilweise gelesen. Was ein menschliches Hirn von wiedergeborenen, erweckten Leuten, die Gott dienen wollen, in der Lage ist, für einen Unsinn zu basteln, das hat mich schlaflos gelegt. Schlaflos. Da muss sowas kommt. Das kann so krank sein. Und damit wird Gott verunehrt und damit kommt das Gericht Gottes. Wir müssen ihn ehren, uns ihm unterwerfen. Und da gibt es eine Schöpfungsordnung. 1. Korinther 11, 15. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ja anstelle eines Schleiers gegeben. Ein natürlicher Mensch, du brauchst das gar nicht erklären. Ein natürlicher Mensch empfindet einfach als normal von der Schöpfungsordnung her, dass der Mann kurze und die Frau längere Haare hat. Wie lange jetzt, da kann man wieder streiten. Da kommen wir dann wieder in der Bereichreihe mit dem Meterstab. Ich habe jetzt mitgekriegt, ein Bruder der Heiligungsbewegung ist hingegangen und hat, wenn man die Hemden zusammengelegt hat, mit dem Meterstab gemessen, ob der, wo es zusammengelegt hat, sich versündigt hat, indem er einen halben Zentimeter falsch zusammengelegt hat. Da ist jedes Hemd gemessen gewesen. Jetzt müsste mal meine Frau fragen, wie ich manchmal die Sache behandle. Der hätte mich sofort abgeschossen. Wenn ich 100 zusammenlege, kannst du sicher sein, dass du 100 verschiedene Längen hast. Wisst ihr, aber das ist der Perfektionismus. Und Natur, das, was hier Paulus sagt, das natürliche Empfinden. Natur ist ein ungeheures Kriterium. Der gesunde Menschenverstand, was ein Mensch als normal empfindet. 1. Korinther 12, 24. Jetzt kommt ein ganz anderer Gedanke. Da geht es um die Glieder. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott hat aber den Leib so zusammengefügt, dass er den geringeren Glied umso größere Ehre gab. Ich habe das lange nicht erkannt. Wenn du jetzt zum Beispiel Leute hast, die hochgebildet sind, eine große psychische Kraft haben, auch Durchsetzungskraft, auch im Alltag ihren Mann steht, oft führende Leute in der Wirtschaft. Ich kann dir 100% etwas sagen. Denen gibt Gott bestimmte Gnadengaben nicht. Sondern er macht genau das Gegenteil. Er nimmt jemanden, der vielleicht schwach ist, der wackelig ist, wo jeder sagt, der ja nicht. Und jetzt gibt er dem die höchste Gnadengabe. Die Bibel sagt, dass ein Ausgleich sei. 25 heißt es, damit es keinen Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ich die Leute erkläre, dass ich so schüchtern von Natur war, dass ich nicht einmal in eine Gruppe von 2 oder 3 Leuten reintreten konnte, die glauben mir das einfach nicht mehr. Und ich sage, naja, dann frag meine Mutter, frag meine Schulkameraden, die werden dir das bestätigen. Wisst ihr, Gott nimmt nicht den, der von Natur das hat, sondern der, der nichts hat, und dem gibt es. Wenn aber jetzt jemand kommt, der schon strahlend das alles hat, dem gibt es gerade nicht. Wisst ihr, das Ausgleich im Leibe Christi ist. Warum ist das so? Dass keiner die Ehre kriegt, sondern er allein. Wisst ihr, dass der Dümmste merkt, derjenige kann von seiner eigenen Fähigkeit das nicht haben, da muss Gott am Werke sein. Wer wird dann geehrt? Gott. 2. Korinther 4, 15. Ganz andere Gedanke. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Wisst ihr, was heißt? Ich tue geistlich meine Pflicht. Ich tue geistlich, was Gott mir sagt. Und durch meinen Dienst werden Menschen gesegnet. Es wird ihnen geholfen. Und jetzt soll der Effekt sein, dass die Menschen, denen geholfen wird, denen Gutes getan wird, nicht zu mir kommen und sich bedanken, sondern dass sie hingeht und ihn ehrt. Versteht ihr? Es geht bei jedem. Wenn du Dienst tust, dann soll durch dein Dienst er geehrt werden. Warum? Weil er der Geber aller guten Gaben ist. Weil er dir die Fähigkeit gegeben hat, zum Beispiel mit Kindern umzugehen. Weil er dir die Fähigkeit gegeben hat, zu evangelisieren. Weil er dir die Fähigkeit gegeben hat, im Reich Gottes Dienste zu tun. Aber das alles soll bewirken, dass er geehrt wird. So denkt Paulus. Wisst ihr, jetzt habe ich den Schock. Wisst ihr warum? Ich weiß das seit über 40 Jahren. Und mir fällt auf, dass ich immer wieder über die Bibelstelle drüber lese. Manchmal musst du einfach die Bremse reintun und sagen, halt, was meint ihr jetzt überhaupt? Wisst ihr, wenn ich jetzt jemand frage, die haben hier andere geholfen und das ist Gnade geschehen von Gott. Wieso, wenn die Gott dankbar sind, wieso hat es mit der Ehre Gottes zu tun? Wieso fließt hier die Ehre Gottes durch den Dank über? Wieso? Wir denken da gar nicht mehr drüber nach. Wir lesen die Bibel, ich sage mal so, schlechter wie die Tageszeitung. Da erwartest du wenigstens, dass da noch was gesagt wird, dass du was Neues hast. 2. Korinther 5, 9. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, ihm wohl zu gefallen, es sei daheim oder nicht daheim. Wisst ihr, was heißt? Wenn ich wirklich suche, Gott zu gefallen, dann ehre ich Gott. Wenn ich Gott glaube, dann ehre ich Gott. 2. Korinther 8, 23. Was Titus betrifft, so ist er mein Gefährte und Mitarbeiter. Für euch, unsere Brüder, aber sind Gesandte der Gemeinde, eine Ehre des Christus. Das heißt, wenn bestimmte Dienste geistlich laufen, ist das eine Ehre für den Sohn Gottes, für den Herr Jesus. Merkt ihr etwas? Je sauberer wir sind, je eher wir die Ehre Gottes suchen. Wisst ihr, und Ehre Gottes heißt nicht, dass ich im Gebet anfange, meinen Mund aufzumachen. Wisst ihr, mir graut's manchmal vom Gebet. Wisst ihr, da wird gesagt, oh Herr, ich ehre dich und bete dich an und im Alltag tut man, was man Lust hat. Versteht ihr? Ich wollte wissen, was Gott denkt. Ich packe mir die eigene Nase. Die Bibel sagt, wenn du zum Hause Gottes gehst, dann überleg dir genau, was du sagst. Wisst ihr, Gott will nicht geehrt werden nur mit dem Mund, er will geehrt werden durch unser Leben. Er will geehrt werden, dem wir glauben und das, was wir glauben, tun. Er will geehrt werden, indem wir geistlich dienen, indem wir Frucht bringen. Und, Lukas 17, 18, er will geehrt werden durch echten Dank. Der Jesus hat es in einer Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, die schon erschreckend ist. Heilung von Aussatz. Wisst ihr, was Aussatz bedeutet hat im Altertum? Du bist bei lebendigem Leib langsam verfault. Du bist ausgestoßen. Du konntest nicht mehr in die eigene Familie. Du bist eingesperrt. Wow. Du bist in einer Isolierstation. Bist du vom Tor der Stadt bist gewesen. Und jetzt heilt der Jesus 10 solcher Leute. Die müssen doch gejubelt haben. Endlich ist der Fluch dieser Krankheit weg. Und jetzt sagt er, da kam nur einer zurück, ein Samariter. Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling. Er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Ich bin felsenfest überzeugt, die anderen sind wieder aussätzig geworden. Wisst ihr, Gott erwartet, dass ich ehrlich dankbar bin. Und es ist besser, wenn ich für was nicht dankbar bin, dass ich zu meinem Jesus gehe und sage, Jesus, vergib mir, ich bin so verhärtet, ich bin nicht einmal dankbar. Das ist ehrlicher als zu heucheln im Gebet. Gott will kein geheucheltes Gebet, er will Dankbarkeit aus tiefstem Herzen. Dann wird er geehrt. Philipper 1,11. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Die Frucht des Geistes, Friede, Freude, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Enthaltsamkeit. Alle diese Dinge, wenn die der Herr Jesus bei mir wirken kann, wird Gott, der Vater, geehrt. Ihr begreift, wenn Frucht des Geistes da ist, dann brauche ich nicht stolz sein, sondern wird Gott geehrt. Merkt ihr etwas? Alles, was geistlich gut läuft, richtig läuft, wo ich mich demütige, vor ihm wirklich in Ehrfurcht bin, ihm glaube und das, was er sagt, tue, ohne Zweifel, und der Herr Jesus in meinem Herzen wirken lasse, das schafft, ohne dass ich es vielleicht merke, Gott dem Vater gegenüber Ehre. Und das ist das, was ich schuldig bin. Ich bin schuldig, das zu bringen. Wird doch gelesen. Paulus sagt, was ihr schuldig seid. Ehre, wem Ehre gebührt. Furcht, wem Furcht gebührt. Darf ich es mal ganz ehrlich sagen, da ist doch einfach, Steuer zu zahlen, oder? Das ist eine leichte Übung. Du musst nur den Geldbeutel aufmachen. Bei den anderen Übungen musst du das Herz aufmachen. Das ist was ganz anderes. Matthäus 15, 4 bis 9. Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr sagt aber, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, der braucht auch seinen Vater und seine Mutter nicht mehr zu ehren. So habt ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen aufgehoben, ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, denn er spricht, dieses Volk naht sich mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Wie oft haben wir diese Stelle gelesen, ohne zu begreifen, was er meint? Das sagt doch die Bibel ganz klar. Du sollst Vater und Mutter ehren. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ehren Gott gegenüber heißt glauben, gehorsam sei, das Wort Gottes hören und tun, der Herr Jesus wirken lassen im Herz, dass Frucht geschieht. Den Menschen gegenüber heißt es versorgen, unter anderem. Versorgen. Du gibst dein ganzes Vermögen in die Mission, anstelle deine Eltern zu versorgen, dass sie mit Würde alt und in die Ewigkeit gehen können. Deine Spende an die Mission ist ein Gräuel vor Gott. Ist das klar? Ein Gräuel vor Gott. Du musst dir genau überlegen, was du tust. Auch mit deinen Kindern. Du musst dir genau überlegen, was du tust. Die Bibel hat ganz klare Anweisungen. Die Bibel sagt, die Eltern sollen für die Kinder sorgen. Wisst ihr? Und dann umdreht, wenn es im Alter ist, dann sollen die Kinder für die Eltern sorgen. Wisst ihr, das sind ganz klare Anweisungen. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich denke jetzt, wenn ich das fürs Reich Gottes tue, da habe ich ein großes Segen. Es ist besser vor Gott, du gibst gar nichts fürs Reich Gottes und versorgst deine Eltern. Ist das klar? Wisst ihr, da kommt auch dieses fromme, falsche Denken, bricht dann manchmal durch, wo du sagen musst, Entschuldigung, es geht einfach nicht. Jetzt kommen wir zu 1. Timotheus 5, Vers 3. Da kommen wir auch dann wieder in die Bereiche, wo Paulus uns das vorgelebt hat. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wisst ihr, die Bibel sagt, du sollst die Witwen ehren. Eine Gemeinde hat zum Beispiel die Aufgabe, eine Witwe zu versorgen. Wenn jetzt eine Witwe da ist, die keine Angehörige hat und in Nöte kommt, wegen der Wohnung, wegen Finanzieller, dann ist die Gemeinde verpflichtet, sie zu versorgen. Wenn aber eine Witwe das nicht hat, dann braucht sie auch nicht versorgen. Wisst ihr, da ist Gott ganz einfach. Er sagt, wo die Not ist, muss die Gemeinde helfen. Und jetzt nennt er ausdrücklich die Witwen. Die Jüngere sagt er was ganz einfach, sagt heirate. Wisst ihr, Entschuldigung, Gott ist praktisch. Aber wenn wir das alles tun, was die Bibel sagt, dann ehren wir Gott. Wenn zum Beispiel Gott sagt, du musst dich absondern, vor allem was ungläubig, alles was Belial ist, und ich tue das, ich trete zum Beispiel aus irgendeiner Denomination aus, weil hier Gott gelästert wird, dann ehre ich Gott. Wisst ihr, es geht immer darum, wie das Gott gegenüber ist. Aber dann kommt halt die Praxis den Menschen gegenüber. 1. Timotheus 5, 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Früher habe ich Hemmungen gehabt, zur Stelle zu lesen, weil es betrifft ja mich. Aber es ist ganz einfach. Ich habe die Hemmungen nicht mehr, weil letztendlich geht es um seine Ehre. Ich sage es mal vorsichtig. Paulus sagt, ich nehme diese Erweisung von Gott nicht in Anspruch, damit mir niemand meine Ehre stiehlt. So habe ich es auch gemacht in meinem Leben und habe teilweise einen bitteren Preis dafür bezahlt. Aber im Prinzip musst du die, die dich geistlich versorgen, musst du versorgen. Ist gar keine Frage. Und da gibt es Leute, die dich geistlich nicht versorgen, in Saus und Braus leben im Reiche Gottes von dem, was sie kriegen, denen musst du den Wasserhahn zudrehen. Versteht ihr? Du musst denken, wie Gott denkt und dann sagen, was hat er gemeint. Ich lese es nur, 1. Korinther 9, 11, da hat er das erklärt, wie er das macht. Ich sehe das genau gleich, das ist aber persönliche Führung. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Das ist normal. Sei mal ganz ehrlich, sei wie ich denke. Ich habe jetzt wieder gelesen, wenn man voll Power lebt, stirbt man schneller. Wird schneller krank, stirbt schneller, dann ist man ausgebrannt, ist man erledigt. Ich glaube, wenn ich wieder Paulus handle, 14 oder 10 oder 12 oder 13, 14 Stunden schaffe und dann den Rest des Tages fürs Reich Gottes mache und hier dann auf einem biblischen Level bin, ich glaube, dass Gott es honoriert. Ich glaube nicht, dass du schneller stirbst wie ein anderer. Ich glaube nicht, dass du schneller krank wirst wie ein anderer. Glaube nicht. Gott honoriert das. Wisst ihr, wenn du Gott ehrst, ehrt er dich. Und wisst ihr, was das heißt? Nicht, dass er dich beweihräuchert, Entschuldigung, wie ich es mal so provozierend sage, wie es viele gern haben, sondern dass er dich versorgt, dass er dich durchbringt, dass er dich nach Geist, Seele und Leib durchbringt, macht er. Auch im Alter, wo wir gar keine Angst haben. 1. Timotheus 6, 1. Wisst ihr, jetzt könnte man ja sagen, dann ist das ja bloß eine Sache zwischen mir und ihm. Genau. Eine Sache zwischen mir und ihm. 1. Timotheus 6,1. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Arbeitgeber. An welcher Stelle, Luther hat es wunderbar übersetzt, sagt, auch die Wunderlichen. Ich habe auch mal ein wunderliches Schiff gehabt. Ich musste mal wirklich die Stelle wechseln, weil das war ganz einfach. Ich habe etwas, wo mir Spezialisten gesagt haben, jeder normale Mensch hält es ein Jahr aus. Ich habe es 4 Jahre ausgehalten. Dann habe ich gemerkt, jetzt kann ich nicht mehr ehren, jetzt kann ich nicht mehr korrekt sein, dann musste ich gehen. Weil ich nicht mehr in der Lage war, geistlich zu handeln, dann musst du gehen. Ich bin eigentlich nicht gegangen wegen dem bösen Mann, sondern ich bin gegangen wegen meiner Unfähigkeit, das Böse geistlich zu ertragen. Wisst ihr, und da ist halt so. Die Bibel sagt, du musst auch am Arbeitgeber oder am Vorgesetzten gegenüber, auch in der Gemeinde, Ältesten gegenüber, musst du eine bestimmte geistliche Haltung einnehmen. 3. Mose 19,32, vielleicht das Schlimmste, was zurzeit in Deutschland passiert, auf diesem Sektor zwischenmenschlicher Beziehung. 3. Mose 19,32. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Die Bibel sagt, wenn du das Alter ehrst und das graue Haupt, dann ehrst du Gott. Ich war im Zug, Stuttgart, da saß eine ganze Gruppe junger Leute, ich hatte den Sitzplatz. Jetzt kam eine ältere Dame, edel gekleidet, Kostüm, Laufstock. Gesichtsausdruck war mir klar, ich kenne das von der Bank. Ich habe gewusst, jetzt wird's, also die war nicht ohne. Da ist nicht einmal einer auf die Idee gekommen, aufzustehen. Dann ist die Dame mit ihrem Stock zu dem hin. Wahrscheinlich hat sie geguckt, wo ist die kleinste Lücke oder wo ist das schwächste Glied. Da ist sie hingegangen, hat den mit dem Stock gemacht, hat gesagt, junger Mann, stehen Sie mal auf. Und es war interessant. Er hat es begriffen. Er ist aufgestanden, hat die Dame hinsitzen lassen. Wisst ihr, vielleicht dürfen wir als Ältere nicht so und als Alte nicht so verschreckt sein. Und manchmal hingehen und sagen, hier, Gott sagt, wo ist meine Ehre? Vielleicht darf ein Alter auch mal sagen, wo ist meine Ehre? Ich habe so viel und so viele Jahre geschafft. Wo ist meine Ehre? Wisst ihr, wir denken ganz falsch. Wir denken humanistisch, menschlich, liberal, verderbt. Titus 2,10. Ganz wichtiger Punkt. Titus ist einer der interessantesten Briefe. Er sagt, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Als ich mich bekehrt habe, war einer der ersten Akte, die ich gemacht habe, dass ich hingegangen bin und meiner Zentralverwaltung in Stuttgart einen Brief geschrieben habe. Abgeschrieben. Ich bin zum Glauben an der Jesus gekommen, ich habe jetzt so viele Jahre kostenlos kopiert, Büroklammerer mitgenommen, Papier mitgenommen, ich hätte auch sagen können, geklaut, wäre das Gleiche gewesen, und habe gesagt, ich lege Ihnen einen Check ein, ich glaube 200 D-Mark, da war noch D-Mark-Zeit, wo ich mich bekehrt habe, ich habe es ausgerechnet, ich lege Ihnen einen Check mit 200 D-Mark ein, wenn es nicht reicht, dann schreiben Sie wieder. Die haben interessanterweise gesagt, ist okay. Wisst ihr, wo ist der Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der nicht dient? Wo ist er? Da wird Gott geehrt. Da sage ich die Momente mal, das ist doch kein Geschwätz. Wisst ihr, das Geschwätz hört auf, wenn es in den Geldbeutel geht, oder? Hebräer 2,9. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleises mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Die höchste Ehre Jesu Christi ist sein Tod. Ich habe es am Mittwoch in der Bibelstunde gesagt. Der Jesus ist wahr Mensch im Sinne von, er war ein Mensch wie wir, bloß ohne Sündenatur. Und er ist vom Wesen her hat er die Gottheit wie der Vater. Er ist aus dem Vater geboren, also schon genauso Gott. Und trotzdem konnte er sterben. Wie das Wunder geschehen ist, dass er trotzdem sterben konnte, weiß ich nicht. Aber die Bibel sagt, es muss wohl das Schlimmste gewesen sein, was es gibt für ihn, dass er so sterben konnte. Das ist die höchste Ehre Gott gegenüber. Und darum, wenn wir am Sonntagmorgen uns um das Opfer, um den Tod Jesu drehen, dann ehren wir Gott, den Vater. Ist euch das klar? Wenn wir den Sohn ehren, ehren wir Gott. 1. Petrus 1,7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist, als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wisst ihr, was heißt? Ein Teil dessen, was ich geistlich richtig mache, wo ich die richtigen Leute ehre, und das ist nur zweite Ebene, das Wichtigste ist, dass ich Gott ehre durch mein Verhalten, wird erst belohnt werden bei der Wiederkunft Jesu. Also du brauchst nicht drauf hier lauern, dass du hier schon manche Dinge belohnt bekommst oder die Ehre bekommst, die kriegst du eventuell erst im Himmel. Wisst ihr, manchmal müssen wir einfach Zähne zusammenbeißen, dienen und der Durchgeher, kostet es, was es will. Jetzt kommen wir zum kitzligsten Punkt, zum Schluss langsam. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erbe der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Im Epheser 5 sagt die Bibel wieder ganz klar, die Frau soll den Mann ehren. Das ist schon ein ganz übles Kapitel in der heutigen Zeit. Aber das Zweite ist, der Mann soll die Frau ehren. Als schwächeres Gefäß. Meine Frau hat mich schon abgeschossen, wisst ihr wie? Ein kleiner Satz. Ich habe mich aufgeregt. Ich reg mich manchmal über die Frau auf, könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe zu meiner Frau gesagt, das kam schon bei mir, ich komme dann schon. Meine Frau hat nur einen Satz zu mir gesagt. Ich bin ein Weib. Ich hatte keine Argumente mehr. Dann habe ich gesagt, ist in Ordnung. Ihr versteht, eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Es wäre doch langweilig, wenn die Frauen wären wie wir, oder? Entschuldigung, wäre doch langweilig. Ich hoffe, dass die Frau auch so empfindet. Wisst ihr, ich muss die Frau ihre Eigenart lassen. Das ist göttlich, wisst ihr warum? Gott hat es angeordnet. Gott hat der Frau einen Mutterinstinkt gegeben und der Mann nicht. Der Mann ist der Jäger und Sammler, der im Alltag Dinge tut, die hat Frau wieder nicht. Aber umdreht, hat Frau wieder einen Mutterinstinkt. Das kann ein Mann nie im Leben. Das ist überfordert. Wisst ihr, und jetzt sagt er, du ehrst die Frau, wenn du akzeptierst, dass sie eine Frau ist. Und Frau ehrt den Mann, wenn sie akzeptiert, dass der Mann ist. Aber da muss er auch ein Mann sein. Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, ehre mich. Und so wie ich es früher gemacht habe, wenn man was tun muss, geh du mal. Kennt ihr das? Das geht nicht. Zur Frau sagen, geh du mal und dann sagen, ehre mich. Das geht nicht. Aber wenn ich Mann bin und tue, was ich tun muss, dann kann ich erwarten, dass meine Frau mich ehrt. Aber dann muss ich sie wieder ehren, indem ich ihre Eigenart voll honoriere und mich auch daran freue. Und dann im Himmel, Offenbarung 5, 12, da ist dann die Ehre endgültig reinrassig. Da wird der Herr Jesus angebetet. Die Bibel sagt da in der Offenbarung, dass sie Gott nicht die Ehre gaben, indem sie keine Buße taten. Und dann sagt er, am Schluss ist die Ehre Gottes da. Aber nicht jetzt. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 4, 11, dass wir ruhiges und stilles Leben führen sollen. In Johannes 5, 23, dass der Vater immer für den Sohn sorgt, dass seine Ehre geschieht. Der Jesus wiederum sorgt dafür, dass die Ehre Gottes geschieht. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. In dem Moment, wenn wir beginnen, unsere Haltung Gott gegenüber in Ordnung zu bringen, dann passiert was ganz, ganz Einfaches. Dann wird Gott geehrt. Wenn Gott geehrt wird, indem wir glauben, was das Wort Gottes sagt, indem wir es tun, indem wir der Herr Jesus an uns wirken lassen, dass er die Frucht des Geistes wirkt, indem wir dann die Leute ehren, die Gott sagt, die Alten, die in der Gemeinde die Arbeit machen, zum Beispiel die Frau als Frau, der Mann als Mann, der Arbeitgeber, indem er einfach diese kleinen Regeln macht, das ist nur Nebeneffekt. Haupteffekt ist, Gott gegenüber es richtig zu machen, dann wird Gott beginnen, uns zu ehren. Das heißt, dann wird er beginnen, uns zu versorgen. Er kümmert sich dann um uns. Und dann wird keiner zu Schande. 1. Petrus 2, 17, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Wisst ihr, da kommen ganz einfache Anweisungen, auch für Praxis. Ja, Entschuldigung, wenn der Paulus oder der Petrus, wenn die schreiben, ehrt den König, wer war denn der König zu der Zeit? Ein Monster. Nero, ein Monster. Du kannst manche Sachen ertragen, wenn du Gott ehrst. Weil du weißt, der kann mir gar nichts. Auch selbst eine gottlose Regierung kann mir nichts, weil Gott für mich streitet. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir ihre Haltung sind, wo wir sicher sind, dass Gott für uns streitet. Wo wir sicher sind, dass wir ihm die Ehre geben und dass wir handeln, wie er es will und uns ihm unterwerfen. 1. Timotheus 1,17, letzte Bibelstelle, da ist dann vorbei. Das ist der Endzustand, der jetzt schon anbricht. Und hier haben wir jetzt eine Tatsache, da heißt es dem König der Ewigkeit, eigentlich heißt es dem König der Ewigkeiten, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre, Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Wille des Paulus. Er ist unser Vorbild. Wir müssen den unverbrüchlichen Wille haben, dass Gott und der uns Gott geoffenbart hat, sein Sohn geehrt wird. Wisst ihr, wenn das normal ist, dann handeln wir wie Gott, denken wie Gott. Dann sind wir auf einer Schiene, wo Gott wirklich die Ehre bekommt. Dann nennst du das Sünde, was Sünde ist. Dann nennst du das heilig ist, was Gott dir sagt. Wisst ihr, dann ist klar, dann siehst du alles biblisch. Dann siehst du auch die Endzeit biblisch, die Prophetie biblisch, dann siehst du das Volk Israel biblisch, dann siehst du die Gemeinde Jesu biblisch. Wisst ihr, dann bist du im Level, wo du immer Umfeld dich bewegst, wo dein ganzes Handeln immer wieder dazu führt, dass Gott geehrt wird. Ich sage es nicht gern. Geschwister, viel Arbeit, oder? Viel Arbeit. Mache ich einen Vorschlag. Man hat ja bisher schon gesagt, wenn ihr Bibel lest, unterstreicht rot, was Gott tut und blau, was der Mensch tut. Das nimmt er nur grün. Und dann streicht er jedes Mal, wo das Wort Ehre oder Ehren kommt. Und ihr werdet euch wundern, was dann passiert. Plötzlich wirst du merken, dass du ganz viele Sachen völlig falsch gesehen hast. Und ich habe jetzt festgestellt, wenn ich beginne, Gott zu ehren, dann ehrt er mich. Im Sinne von, er versorgt mich, er bringt mich durch, ich überlebe. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin kein so Heiliger, dass ich nicht überleben wollte. Ich habe absolut Überlebenstrieb. Ich will überleben. Menschlich, geistlich, in jeder Beziehung. Ich will das, was Gott für mich hat, das will ich. Und inzwischen bin ich so weit, dass mir das, was Menschen sagen, sehr egal ist. Aber mir ist nicht egal, was er sagt. Ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir neigen uns vor dir, der du uns Zugang zu dir geschaffen hast durch das kostbare und teure Blut Jesu, du hast uns dein Sohn nicht vorenthalten. Aber wir haben dir die Ehre gestohlen, auch als Gläubige. Und Herr Jesus, du bist es, der letztendlich vom Vater geehrt wird. Du bist es, der uns den Vater geoffenbart hat. Und du willst in uns Glaube wirken, du willst in uns Frucht wirken. Du willst, dass wir deinem inspirierten Wort glauben, dass wir gewisse Tritte tun, dass wir hier nicht eigene Meinungen haben, nicht über das Geschriebene hinausgehen, sondern wirklich uns unterworfen, auf das du geehrt wirst und durch dich, der Vater im Himmel. Du weißt, wo jeder von uns steht. Ich bitte dich einfach, erbarme dich und gib uns Gnade. Amen.